Haha, wir haben noch Wochenende, während ihr jetzt arbeiten müsst.
Gefühlte 5 Minuten noch. Gefühlte 5 Minuten, ist auch gleich wieder vorbei. Auch gleich wieder vorbei.
Es ist, und wir müssen ja auch wieder arbeiten. Naja.
Ah, wie geht's dir?
Och, ich will mich nicht beschweren, mein ganzer Körper tut weh, da wir gestern den ganzen Tag Erde von links nach rechts gekarrt haben und ich alt, dick und sonst im Büro sitze, aber sonst geht's. Und bei dir?
Ähnlich, war eine sehr lange Woche, sehr arbeitsintensive Woche und mit dem, was jetzt in den letzten Tagen so passiert ist, wir haben Sonntag, den 2. März, wir nehmen gerade um 10.13 Uhr morgens auf. Ihr wisst also, was jetzt gerade vor diesem Wochenende alles passiert ist. Und mein Resümee nach den ersten 8 Wochen diesen Jahres, die sich anfühlen wie 8 Monate eines Jahres, ich bin ein bisschen ausgelaugt. Es ist Sonntag früh und ich bin ausgelaugt einfach nur noch.
Ich wäre jetzt auch fertig mit diesem Jahr.
Ja, genau.
Wir können jetzt so zu Weihnachten, Silvester übergehen und dann gucken wir mal, was das nächste so übrig hat.
Ja, genau. Es ist mir einfach ein bisschen zu viel Wahnsinn momentan.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, ja.
Ja, wir haben die Bundestagswahl hinter uns. Ich war wieder als Wahlhelfer unterwegs, heute vor einer Woche. Ja.
Schön, hä?
Mhm. War sehr schön. Aber es, vom Wahldurchgang her war es okay, die Auszählung lief gut, wir waren schnell fertig. Ich war, keine Ahnung, 8:30 ins Haus oder so abends. Aber der ganze Sonntag war natürlich trotzdem im Eimer. Deswegen habe ich jetzt so ein bisschen das Wochenende gebraucht, aber da dachte man natürlich überm Teich, ach komm.
Da hauen wir mal einen raus
und zeigen mal, wie bescheuert wir alle sind. Und dann hat der Mensch, den ich auf diesem Planeten am wenigsten respektiere, dem Menschen, den ich auf diesem Planeten vermutlich am meisten respektiere, sowas ins Gesicht gehauen. Und ich denke mir, oh Gott, so einen rechten Haken.
Wer drin
direkt
gewesen, ne?
In diese Orange rein. Ja.
Wäre schon gut gewesen. Ich habe online gesehen, diverse Leute haben sich mit AI da schon ausgelassen und ihrer Fantasie freien Lauf gelassen. Was hätte passieren können.
Ja,
auch ganz schön eigentlich.
Man will es ja eigentlich nicht und man will ja auch sowas nicht befürworten, aber...
Aber man könnte es verstehen, wenn es passiert.
Ja, genau.
Ja. Ich beobachte bei mir selber, dass ich gar nicht mehr so schockiert bin, wie ich sein sollte.
Mhm.
Und das ist nicht gut. Da muss ich dran arbeiten. Aber es ist überrascht mich viel weniger, als ich möchte. Ja,
ja, absolut. Wir haben ein kinderfreies Wochenende gehabt.
Boah.
Meine Eltern haben gesagt, weil die letzten Wochen so heftig waren, sollten die Kids am Freitag bei ihnen bleiben. Und die Kids wollten dann gestern auch noch da bleiben. Weil bei Oma und Opa ist halt schön. Fand war toll. Haben wir gesagt, okay, dann gönnen wir uns mal was. Und deswegen habe ich viel gelesen und wir haben Filme geschaut. Und wir werden heute über Comics reden, über ein paar News reden. Und bei die Medienempfehlungen werden vielleicht ein bisschen umfangreicher heute. Ich möchte ein bisschen was zu Filmen sagen, die ich gesehen habe, die du mir auch empfohlen hast.
Ah, sehr schön.
Beziehungsweise, wo ich weiß, dass du sie schon vor mir gesehen hast. Und ich habe ein paar Sachen gucken können. Da habe ich mich sehr darauf gefreut und drüber gefreut, die zu sehen.
Sehr, sehr gut, sehr gut. Ja, ich hab auch eine, man möchte sagen, Filmempfehlung als Medienempfehlung mit dabei. Aber mit einem besonderen Spin. Aber das hört ihr dann am Ende.
Genau.
Aber eigentlich reden wir hier ja über Comics und die Frage ist ja, du hattest kinderfreies Wochenende. Ich habe auf Social Media gesehen, dass du gelesen hast.
Ah ja.
Aber was hast du denn zuletzt gelesen?
Was ich tatsächlich als allerletztes gelesen habe, darüber reden wir in den nächsten Wochen, weil das ist ein Titel, der jetzt tatsächlich bald bei Panini erscheint und da habe ich mir jetzt die US-Ausgabe nochmal einverleibt, damit ich nochmal frisch darüber reden kann. Ich glaube, da reden wir vielleicht sogar zusammen drüber. Aber davor habe ich mich auf den aktuellen Stand von Batman and Robin Year One gelesen. Ich habe darüber schon mal über die erste Ausgabe, glaube ich, hier gesprochen.
Ja.
Von Mark Waid und Chris Samnee. Mittlerweile sind wir bei Ausgabe 5 von...
Ach, verdammt.
Ja. 5 von 12. Wird ja eine Maxi-Serie. Und ich wollte mal ein Update geben, weil ich war ja extrem begeistert nach dem ersten Heft.
Dito, ja.
Und ich kann sagen, das wird ein Kracher.
Das hält,
es wird
ne?
ein gewaltiger Kracher. Das hält das Niveau bisher in den 5 Ausgaben auf so hohe Weise, dass Wade hier On-Point-Figuren erzählt, Witz, Charme, Nostalgie verbindet, ohne irgendwie altbacken zu wirken. Samleys Ausgabe, Artwork wird von Ausgabe zu Ausgabe irgendwie besser, habe ich das Gefühl. Oder ich verliere mich einfach immer mehr da drin.
Mhm.
Und ich habe so einen Spaß an dieser Serie. Das Level ist so hoch für mich. Ich behaupte, wenn das auf diesem Niveau bleibt, kriegen wir hier eine moderne Batman-Perle, über die in vielen Jahren noch gesprochen wird. Und für mich ist Batman and Robin Year One aktuell ein Comic, den ich im Hardcover im Schrank stehen haben will.
Ah, krass. Das ist ja schon ein gutes Zeichen. Ich habe es gar nicht im Kopf. Panini hat es noch nicht angekündigt, glaube ich.
Nee, ich glaube noch nicht. Nee.
Aber wird bestimmt kommen.
Das Problem ist, es wären 12 Ausgaben. Und ich habe ein bisschen, denke ich, erfahrungsgemäß berechtigte Angst davor, dass es 2 Volumes werden bei Panini. Das heißt, dann werden es wahrscheinlich 2 35-Euro Hardcover, obwohl es auch ein 45-Euro Hardcover sein könnte. Oder sagen wir 50 Euro, sind wir mal sportlich. Ja? Wir, Inflationsbereinigung bis nach Italien, okay. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, dass es 2 Volumes wären. Und weil das wäre wirklich ideal, bringt es als Einband. Bitte, 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 bitte.
Ja. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, wenn wir uns so die letzten Veröffentlichungen angucken. Ja. Auch Pinguin von King und so, alles immer in 2.
Strange Adventures, Human Target, ja. Mr. Miracle war alles noch, war ein Megaband. Klar, gab es kein Hardcover zu, aber es war in einem Band. Es war perfekt. Mach da ein schönes, teures HC zu. Die Leute, die das in HC haben wollen, die kaufen das.
Ja.
Und wenn nicht, dann sag Bescheid, dann kaufe ich 2.
Das war ja einfach. Aber ja. Chris Hemney, ich war ja auch begeistert vom ersten Heft. Ich hatte es damals ja auch gelesen und hoffe seitdem, dass Panini das bringt.
Das bringen die.
Ja, ja, ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Wir hatten jetzt vom Discord-Server von unserer Community, da gibt es ja so eine Comic-Wichtel-Kiste, die rumgeschickt wird.
Ja.
Und da habe ich mir auch den Thor von Chris Hemney mit rausgenommen.
Thor von Chris Hemney?
Ich bin mir sicher. Ich habe es bisher noch nicht gelesen.
Ja.
Aber da war
auch schon ein Moment her, ja.
Wo Samny drauf stand. Genau, aber ich habe nur wegen ihm zugegriffen.
Ja.
Also ich habe keine Ahnung, was darin passiert. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Ah ja, der Thor, der mächtige Rächer, ja.
Er ist schon ein Moment her,
glaube ich. Er ist schon ein Moment her, aber ich habe trotzdem jetzt schon Bock drauf, weil ich den Namen gelesen habe und dachte, doch, das.
Ach, das ist einer von den für jüngeres Publikum anvisierten Titel.
Ah, okay.
Oder?
Guck mal, so weit habe ich noch gar nicht reingeguckt.
Also Lesealter gibt das große A in 10 bis 14.
Ja.
Deswegen unterstelle ich das jetzt mal. Muss nicht so sein, aber ich
auf
dachte
dem
ja.
Auf dem Deutschen, ich habe gerade mal das Deutsche aufgerufen, davon sieht man da nichts.
Okay.
Da steht nicht. Aber gut, ich werde berichten.
Vielleicht ist es auch einfach Falschangabe. Nee, das könnte der Grund sein, weswegen es an mir vorbeigegangen ist, oder ich war einfach mal wieder schlampig in der Recherche. Matt Wilson, koloriert. Über den reden wir heute auch noch.
Ja. Ja.
Was hast du zuletzt gelesen?
Ich habe auch Superhelden zuletzt gelesen. Und zwar habe ich Warren Ellis gelesen. The Avengers, der endlose Krieg.
Auch schon wieder ein Moment her.
Ist jetzt in der Marvel Must-Have erschienen.
Ja.
Und habe ich gedacht, Marvel Must-Have? Die kenne ich gar nicht, die Story. Da muss ich lesen. Ja, also Marvel Must-Have ist ja mittlerweile weit gefasst. Und
es ist so, dass man irgendwann bei diesen Collections ankommt, wo man sich fragt, auf was liegt jetzt die Betonung? Auf Must oder auf Have?
Ja, genau.
Ja.
Inhaltlich geht es um eine Bedrohung, die Captain America schon im Zweiten Weltkrieg ausgemacht hat, mit übernatürlichen Wesen, die von Menschen irgendwie gezüchtet und zu Kriegsmaschinen umgebaut werden. Thor kommt noch mit dazu und ein bisschen nordische Mythologie. Und zusammen müssen die Avengers in der Heute-Zeit dann diese Viecher nochmal bekämpfen. Ich glaube, das waren 6 Hefte. Ich gucke nochmal eben drauf. Es steht nicht dran.
Ich glaube, mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Es ist lange her. Ich glaube, das war eine Graphic Novel. Ich glaube, das wurde als Graphic Novel veröffentlicht. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe das damals auch gekauft, als das bei Panini das erste Mal kam.
Ah, okay, ich hatte nämlich zwischendurch beim Lesen das Gefühl, es gab so Titelbilder.
Okay.
Ja, es sind zwar keine Cover drin, aber so Momente, wo irgendwie klar war, hier könnte ich gut abspringen.
Wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich hatte das irgendwie so in Erinnerung, aber ich kann mich auch irren. Ja.
Ehrlicherweise mein Eindruck, ich hatte mich eigentlich drauf gefreut wegen Warren Ellis, da kommen wir heute ja auch nochmal zu. Mhm. Aber absolute Durchschnittsware. Also nette Idee, nette Kämpfe, nichts Besonderes, keine Charakterentwicklung, keine großen Momente, wo du denkst, boah, diese Bedrohung werden sie niemals schaffen. Ein bisschen Captain America Rückbesinnung auf seine Zeit im Zweiten Weltkrieg, aber jetzt auch nichts Tiefgehendes. Ja, wenn du Bock auf Avengers hast, dann kannst du da zugreifen, aber es gibt nichts an dieser Story aus meiner Sicht, wo ich sagen würde, boah, das musst du unbedingt gelesen haben, deswegen solltest du die hier nehmen.
Ja.
Wahrscheinlich am allerhöchsten, dass die Film-Avengers-Besetzung mit Captain Marvel drin ist. Das ist wahrscheinlich so für viele der größte Reiz, die sonst eher die Filme gucken.
Kam 2013 raus damals und ich glaube, ich Avengers ja, ich glaube, das ist wirklich als Volume veröffentlicht worden, direkt nicht.
Ah, okay, ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es fand. Ich habe es damals auch gelesen und hatte es eigentlich so weitgehend positiv in Erinnerung, aber es ist halt zu lange her.
Ja, ich habe auch bei League of Comic Geeks geguckt und ja. Hat so eine, ich glaube, 67er Bewertung oder so.
Mhm.
Also Durchschnitt.
Okay.
Komplett auch so der Eindruck, den ich davon hatte. Das tut keinem weh, wenn man Bock auf eine Avengers-Story hat. Must-have ist da aber, finde ich, sehr, sehr ausgereizt worden. Da hatte ich ein bisschen mehr erwartet.
Ja, okay.
Naja.
Bevor wir in direkt Titel einsteigen, wollen wir noch ein paar News machen. Wir haben ja, jawohl, letzte Woche haben wir freitags aufgenommen. Da lief gerade die Comics Pro, das hatte ich da erzählt. Da hat man dann über eine ganze Batterie an Neuigkeiten gesprochen. Und während wir sprachen, sind weitere News gedroppt worden. Und ich würde jetzt einfach mal nachholen, was da noch alles passiert ist. Death of Silver Surfer hatten wir angesprochen. Es sind mittlerweile auch das Kreativteam bekannt. Greg Pak und Sumit Kumar werden es umsetzen. Ja, so als kleine Ergänzung. Dann hat jetzt nichts mit der Comics Pro zu tun, aber Dark Horse hat bekannt gegeben, dass sie ihre Online-Plattform schließen.
Ja, stimmt. Ja.
Ah, das ist heftig. Also ich habe von Leuten gehört, die wirklich, oder zumindest auf Social Media gelesen, die da Hunderte an Euros reingeballert haben, Dollar reingeballert haben.
Bei uns in der Community war auch einer, der, glaube ich, irgendwie, ich habe letztes Jahr 400 Euro da gelassen.
Oh, um Gottes Willen.
Ja. Wo kann ich meine Comics downloaden, bitte?
Mhm. Ja. Gar nicht, glaube ich, ja. Die bieten keine DRM-freien Backups an.
Ja, ich glaube auch nicht.
Mhm. Ist problematisch, ja?
Ja, ist problematisch. Natürlich könnte man jetzt einfach die eiskalte Sicht sagen, naja, bei den ganzen Online-Diensten, die so aufpoppen in alle Richtungen, war klar, dass irgendwann auch mal einer zumacht. Dass es der verlagsnahe ist, finde ich jetzt auch nicht überraschend, weil ein Verlag ist eigentlich nicht darauf ausgelegt, so eine Comic-Plattform irgendwie zu launchen und am Laufen zu halten. Da lagern die das wahrscheinlich lieber aus an jemand anders.
Ja.
Ich hoffe aber für alle Kunden, dass es da irgendwie einen guten Übergang gibt und eine gute Möglichkeit, vorher noch was runterzuladen oder zu transferieren zu wem anders, zu einem anderen Anbieter.
Ich glaube, das, ohne jetzt wirklich tiefgreifend recherchiert zu haben und Q&As oder sowas gelesen zu haben, wird es darauf hinauslaufen, dass die Leute die App runterladen oder behalten müssen und sich alles an Material auf den Endgeräten speichern müssen, auf ewig.
Ja. Oh Gott, ich sehe die Leute jetzt schon einen Haufen Screenshots von jeder Seite machen. Ja.
Gottes Willen. Ja, das ist Kacke. Das ist wirklich Kacke. Hier habe ich noch eine News dazwischen, die schiebe ich mal auf die Medienempfehlung.
Okay, interessant.
Ja, die schiebe ich mal auf die Medienempfehlung. The Thing Miniserie wird kommen von Tony Fleeks und Justin Mason.
Mhm.
Läuft jetzt natürlich, wo das Doom-Event läuft, ja, gibt's die und der Fantastic Four-Film ansteht, wird jetzt eine Menge Fokus auf die Fantastic Four und die einzelnen Leute geben, ja, oder an die einzelnen Charaktere geben. 5 Ausgaben soll es umfassen. Ich gucke gerade mal, wann es losgeht. Oh. Jetzt schon. Diese Woche.
Diese Woche. Das ist kurzfristig.
Also kommende Woche jetzt, am 5. März.
Ja.
Okay, dann war das wahrscheinlich schon länger bekannt. Wo wir gerade bei Digitalplattformen waren, es gibt eine neue Digitalplattform, die macht auf, während eine andere schließt. Sweetshop hat eine Plattform angekündigt, die ist schon länger angekündigt, aber sie haben jetzt einen ersten Verlagspartner gedroppt.
Okay.
So ein ganz kleiner Verlag namens Image Comics.
Sagt mir nichts.
Sagt mir auch nichts. Ziemlicher Kracher, weil hier sehen wir jetzt gleich nämlich Sachen, die Dark Horse falsch gemacht haben, meiner Meinung nach, was aber möglicherweise an deren Lizenzpolitik liegt. Mutmaßung meinerseits. Mutmaßung, ich betone es. Sweetshop hat angekündigt, es gibt Digitalplattformen, die im Sommer diesen Jahres starten soll für iOS und Android-Geräte. Und pass auf, du hast In-App-Purchases, also das heißt, du kannst in der App kaufen, was immer recht interessant ist, vor allem für iOS oder iPadOS-Nutzer. Offline-Reading in Hochauflösung.
Ja.
Tagesaktuelle Releases. Boah. Und jetzt PDF-DRM-Free-Backups. Ladbar da über ist, die App.
Da ist stark.
Für von den Publishern, die es erlauben. Und wir erinnern uns dran, die guten alten Comixology-Zeiten, da war vor allem Image Comics einer dieser Publisher, die genau das erlaubt haben.
Ja, da bin ich mal gespannt. Ich bin auch gespannt, als Apple-User natürlich, ob die Comics dann in der App teurer sind, als wenn ich sie im Browser kaufe. Weil ja ein Teil des Geldes dann an Apple abgehen muss.
Aber das ist bei Google nicht anders.
Ah, okay, ja, im Google-Universum bin ich überhaupt gar nicht drin.
Die haben nahezu dieselben Rates wie Apple auch.
Aber haben die sonst erlaubt, dass du quasi in der App auch einen eigenen Checkout implementierst? Also Apple, du darfst ja gar nicht verkaufen, wenn du nicht deren Plattform dafür nutzt. Das heißt, die kriegen für jeden Verkauf auf jeden Fall was ab.
Ja.
Ich glaube, bei Google durftest du, das ist jetzt wieder sehr technisch, einen eigenen Bezahlvorgang implementieren ohne deren Plattform. Und dann ist auch alles bei dir gelandet.
Okay, das kann ich nicht beantworten, weil so stecke ich nicht detailgenau drin. Ich weiß nur, dass, oder was heißt ich weiß, ich habe gelesen, verifiziert habe ich das jetzt nicht, dass die Google-Rates nicht allzu viel niedriger sein sollen als die von Apple. Und dass die eigentlich weitestgehend vergleichbar sind. Ja, aber dafür stecke ich nicht genau drin, um das jetzt beantworten zu können.
Wir werden
ist ein guter Punkt. Ja.
Ja. Und wo wir gerade dabei sind, wir beide können ja mal spekulieren. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Berufskrankheit von mir. Nächste Woche startet TikTok-Shop. Was meinst du? Einer der Verlage?
Ich habe die App nicht mal.
Ich auch nicht, ich auch nicht. Aber ich kriege gerade mit. Ich werde den
Teufel tun, mir diesen Dreck zu installieren.
Dass die ganze E-Commerce-Branche da gerade steil geht. Ja. Ich bin gespannt.
Das erhöht schon mein Shame-Level, dass ich in Instagram gefangen bin, wie so der letzte Millennial, aber auf TikTok weiß ich nicht. Habe ich nicht auch noch Lust irgendwie?
Nee, ich habe doch gar keinen Bock drauf, aber ich werde nächste Woche mal diese App installieren und reingucken, aber halt hauptsächlich, um mir diese Shops anzugucken, wie die das integriert haben. Das interessiert mich schon.
Na, spannend. Ja, Sweetshop heißt die App, soll kommen im Sommer, wie gesagt. Es gibt eine Landingpage schon, wo man sich so diverse Konzepte angucken kann, unter anderem das, was ich gerade vorgelesen habe, daher weiß ich das auch. Und soll weltweit starten, also nicht nur irgendwie USA begrenzt und so weiter. Ja, bin sehr gespannt. So, wir sind ein paar Tage laut DC Comics vor der größten Batman-Story der letzten Jahre.
Hush 2,
ganz genau. Ich fand einfach, ich musste das mit reinnehmen, weil sie wirklich das so gedroppt haben. Die größte Batman-Story der letzten Jahre. Wir hatten ja letzte Woche schon ganz kurz drüber geredet. Ich habe auch mit einigen Hörenden mich darüber ausgetauscht. Wird Hush 2 diesen Impact haben? Hast du Vorfreude darauf mittlerweile?
Nö.
Gar nicht?
Nö.
Also wirklich null?
Null.
Okay.
Null. Ich fand Hush gut abgeschlossen. Ich hätte das nicht gebraucht. Ich werde da bestimmt reinlesen in das erste Heft.
Ja.
Und wir werden hier bestimmt darüber sprechen. Da kommst du nicht dran vorbei. Aber es ist jetzt nicht so, dass es das Ding ist, was ich am meisten ersehnt habe.
Gut, da ich die Batman-monatliche Serie sowieso lese, lese ich Hush 2 komplett.
Ja.
Und wenn es nur ist, um mich darüber auszukotzen nachher. Ich habe jetzt die Preview-Seiten gesehen und es sieht schon nice aus.
Also, das glaube ich, also das will ich auch gar nicht runterspielen. Ja, aber das ist einfach, es kommt, wenn es kommt, dann werde ich das lesen.
Mhm.
Aber es ist nicht so, dass ich seit Wochen darauf warte, dass endlich Hush 2 kommt.
Ja. Ich hoffe wirklich, dass das Figurendesign ein bisschen geupdatet wurde, vor allem für den weiblichen Charakteren und nicht jede Heldin so aussieht, als hätte sie irgendwo gleich einen Link zu einem OnlyFans-Account.
Das glaube ich nicht.
Das befürchte ich auch. Aber ja. Trotzdem bin ich gespannt, dass momentan ist Batman ziemlich stark. Also wir haben eine starke Detective-Comics-Reihe, Absolute Batman ist stark, Batman könnte wieder stark werden mit Hush 2. Batman und Robin Year One soll stark sein. Ich will bei Batman und Robin allgemein, bei der Batman und Robin-Serie, also für die, die jetzt überhaupt keine Ahnung haben, wovon wir reden oder wovon ich hier rede, Batman und Robin Year One ist die Serie, die Mark Waid mit Chris Samney zusammen macht. Das ist eine 12-teilige Miniserie, wie ich anfangs erwähnt habe. Es gibt aber noch die monatliche Serie Batman und Robin.
Ja.
Was ganz anderes, aber more and more the same. Die wird aktuell von Philip Kennedy Johnson geschrieben.
Ja.
Und die Reviews sollen ziemlich gut sein.
Ich hörte bisher auch nur Positives, das stimmt, ja.
Ich gedenke, genau da mal einzusteigen, wo er angefangen hat.
Mhm.
Und mal sehen, vielleicht wird das ein weiterer Batman-Titel, der momentan ziemlich gut ist. Und bin ich sehr gespannt.
Ja, das wäre schön,
ja. Die größte Batman-Story der letzten Jahre. Mhm. Ja. Was anscheinend nicht ganz so groß war oder läuft, Shazam angeblich gecancelt mit Ausgabe 21. Two-Face endet mit Ausgabe 6.
Da haben wir doch erst vor kurzem drüber gesprochen. Ja, okay.
Ja, ist bereits bestätigt auch von Christian Ward, der das mitgeteilt hat. Es gibt aber Aussicht auf einen Nachfolger. Ja.
War doch auch der Titel, wo wir beide uns gefragt haben, ob man das braucht. War das die Diskussion, die wir geführt haben hier im Podcast?
Weiß ich nicht mehr, ob es Two-Face war. Ich weiß, dass ich das erste Heft gelesen habe und das fand ich ganz okay. Dann habe ich das zweite Heft gelesen und dachte, okay, das ist definitiv das Letzte, was ich davon lese.
ja,
okay. Ja. Power Girl wird vermutlich auch nach Ausgabe 20 eingestellt.
Mhm.
Ja, weil keine weiteren Ausgaben in den Solis auftauchen. Naja, ähnliche Mutmaßung. Bei Marvel, X-Force und NYX.
Ja.
Enden mit Ausgabe 10.
Okay.
Ging schnell. X-Factor ja. Sehr wahrscheinlich auch.
Bei so vielen X-Men-Titeln, dass da ein paar hinten runterfallen, wäre überraschend, wenn nicht. Also.
Ja, absolut, absolut. Absolut. Mhm. Aber wir sehen ja wahrscheinlich bald ein paar hier in Deutschland. Also Panini hat ja bestätigt, dass möglicherweise sogar weibliche Charaktere kommen.
Verrückt.
Hm? Verrückt, verrückt.
Hoffentlich ist Psylocke dabei.
Das wäre cool.
Das wäre cool. Ja.
Ja. So, Comics Pro, ich komme zurück. Während wir nämlich aufgenommen haben letzte Woche, genau währenddessen gab es die größte Infobombe, das worauf die Leute, die primär in unserem Alter oder älter sind, gewartet haben. Also die Menschen, die auch in den 90er Jahren schon lesen konnten und noch nicht Quark im Schaufenster waren. Marvel und DC hat ein neues gemeinsames Crossover angekündigt.
Ja, stimmt. Ich hab's gelesen. Ich habe mich noch nicht näher mit beschäftigt. Ja, gibt es da schon mehr Details oder erstmal nur die Headline?
Soll wohl ein Event-Crossover werden, eingeleitet von zwei One-Shots, eins von Marvel, eins von DC. Das von Marvel heißt Marvel/DC, das von DC heißt?
DC/Marvel?
Meine Fresse, du kreativer Kopf, du könntest bei einem der großen Verlage in der PR-Abteilung arbeiten.
Ja.
Genau. Wurde dort auf dem Retailer Summit mitgeteilt in Kalifornien. Ja. Ich gehöre, und jetzt... bereit für Schockstarre da draußen, zu wahrscheinlich einem der wenigen Lesenden in meinem Alter oder in unserem Alter, die das sowas von Scheiß interessiert. Ich bin da nie reingewachsen. Mich haben diese Crossover nie gehuckt irgendwie.
Ich hab das erste Mal gelesen, weil ich die Hefte hier habe bis zu einem gewissen Punkt. Da waren ein paar lustige dabei.
Ja.
Aber ich habe auch das Gefühl, damit wurde da alles rausgehoben, was da ging. Also. Ich sehe den Reiz auch nicht so stark. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich mehr Interesse habe, gute Solo-Serien zu lesen oder One-Shots, die echt gut funktionieren.
Ne? Ich hab mich mit diesem Crossover beschäftigt, so in den frühen 2000ern, glaube ich.
Mhm.
Also nicht zum Release, da war ich einfach zu jung, als das kam damals. Hab das denn so nachgelesen und ich weiß halt noch von damals, dass mich das überhaupt nicht berührt hat, in keiner Form. Ich habe das...
Ja.
ja, war nicht so meins. War aber immer oder bin immer wieder sehr positiv überrascht über diesen Hype, der dadurch generiert wurde und
komplett.
Die enorme Fanbase, die dahinter steckt. Das heißt, irgendwas muss ja daran sein. Irgendwas, was ich halt nicht sehe.
Komplett, also im Panini-Forum, wo man ja Fragen stellen kann, da wurde ja auch irgendwie angekündigt in Amerika, dass diese Omnibusse nochmal neu gedruckt werden.
Ist doch gekommen jetzt,
glaube ich. Oder sind sogar gekommen.
Ja, Ende letzten Jahres. Ja,
ja, also ich habe nicht mehr mitbekommen, ob sie wirklich gekommen sind, weil Panini sagte auch, hey, wenn wir dürfen, bringen wir die auch nochmal. Mhm. Und der Hype war riesig im Forum.
Absolut, absolut.
Für die Zeit. Und da Panini es bis heute nicht angekündigt haben, und ich glaube, das würden sie nicht entgehen lassen, ist natürlich die Frage, sind sie in Amerika wirklich gekommen oder durfte Panini es nur nicht nachdrucken? Ja. Ich weiß, ich habe keine, ich habe es nicht weiter verfolgt, weil es mich auch so sehr interessiert hat wie dich. Aber es war schon auffällig, du hast komplett recht, das ist ein großes Ding, scheinbar, in der Community.
Derzeit nicht verfügbar.
Ja.
DC vs. Marvel, The Amalgam Age Omnibus ist erschienen am 8. Oktober 24.
Okay, ja, guck. Dann ist es ja zumindest im Englischen gekommen.
Aber ausverkauft.
Ja, ich werde in das Neue bestimmt reinlesen. Bei Alien und Avengers konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass mich das juckt.
Mhm.
Und das ist sehr gut.
Ja.
Also werde ich dem auch auf jeden Fall eine Chance geben. Aber mein Hype-Level ist ähnlich wie deins.
Ja. Das ist das, was ich auch meinte. Also ich freue mich dann, wenn sowas kommt und ich dann sehe, was da für ein Hype entsteht, den ich absolut nicht nachvollziehen kann. Und ich dann irgendwann anfange, dann mich mit diesen neuen Publikationen zu beschäftigen, dass da möglicherweise ich denn doch irgendwie schaffe, da diesen Hook zu finden, den ich jetzt noch nicht sehe, und dann dadurch was entdecke, was ich nicht glaube, dass es mich begeistert oder bisher glaubte, dass es mich begeistern würde. Darauf freue ich mich sehr. Ich freue mich immer drauf, wenn irgendwelche Leute sich über irgendwas erfreuen, was ich nachvollziehen kann. Und irgendwann klickt es dann vielleicht bei mir und dann denke ich mir, ach, ist ja geil, die hatten recht.
Ja.
Ja, das finde ich toll, ich mag sowas.
Ja, ja.
Ich hoffe, das passiert dir sehr. und habe Angst davor, dass es nicht passiert und ich dann immer noch da stehe und den Kopf schüttle. bevor wir in den ersten Titel rein starten, ich bin ein bisschen verwirrt gewesen bezüglich der Absolut-Publikation bei DC Comics. Wir nähern uns jetzt oder sind eigentlich schon mittendrin im Ende der ersten Story Arcs der jeweiligen Reihen. Mhm. Wir haben jetzt momentan Absolute Batman, wir haben Wonder Woman und wir haben Superman. Martian Manhunter startet jetzt bald, Flash wird gerade groß geteased, startet jetzt auch bald. Ich habe das Gefühl, dass Scott Snyder mal wieder den Ausweg zum Ende so nicht gepackt hat, im Gegensatz zu seinen Kolleginnen. Weil 5 Ausgaben sollten sein. So wie ich es mitbekommen habe, sind es bei ihm jetzt schon wieder nicht 5 Ausgaben, sondern 6, damit er den ersten Story-Arc, The Zoo, zu Ende bringen kann.
Ich bin nicht überrascht.
Ja, ich habe mich jetzt eigentlich darauf gefreut. Ich habe mir die Ausgaben aufgehoben, so Absolute Batman 5, und dachte, okay, dann liest du jetzt das Finale der ersten Story und dann sehe ich, nee, warte mal, scheiße. In Ausgabe 6 steht in der Redaktionsangabe Finale des ersten Story Arcs. Es sollten doch erst nur 5 sein. Es waren doch in allen Reihen nur 5 Ausgaben für den ersten Story Arc. Also Scott Snyder hat den Rahmen mal wieder gesprengt. Der Mann, der so gut Enden schreiben kann.
Mhm.
Worauf ich hinaus will, ich habe Wonder Woman zu Ende gelesen. Tatsächlich mit der 5 geendet. Ja, also ich erinnere mich noch, wie wir gestartet sind, so vor gut 5 Monaten, ja. Mit Absolute Batman, mein absoluter Favorittitel. Bei dir war es Wonder Woman.
Ja.
Und bei mir hat es geswitcht. Ich bin jetzt mittlerweile auch, also Absolute Batman ist toll, lese ich nach wie vor sehr, sehr gern. Aber Absolute Wonder Woman von Kelly Thompson, meine Fresse. Das ist
toll.
Gut. Das
ja,
ist
ich werd, richtig gut. Ich werde es final lesen, wenn es dann bei Panini kommt.
Ja.
Das wird auf jeden Fall im zweiten Halbjahr der Fall sein. Da
ja.
mache ich mir gar keine Gedanken. Hast du Superman weitergelesen? Da waren wir beide ja gar nicht so gehypt von.
Bis zur 3. Ausgabe. Die 4. habe ich jetzt noch in der Liste. Die will ich jetzt noch lesen. Da kommt jetzt die 5. bald raus. Und ich warte jetzt wahrscheinlich, bis der Abschluss kommt. Dann lese es denn am Stück. Mhm. Blieb ungefähr so. Mhm. Ist jetzt nicht schlechter, aber auch nicht besser geworden.
Okay.
Ja, aber bisher muss ich sagen, die Absolute Line macht mir in der Summe Spaß. Absolute Superman ist eine von den Reihen, wo ich aktuell sage, sie macht Spaß, aber ich weiß, dass die Leute, die es machen, Potenzial für mehr haben.
Mhm.
Ja, und Kelly Thompson schreibt hier bisher eine der stärkeren Superhelden-Titel, die sie sonst geschrieben hat. Und ich meine, sie hat großartige Sachen gemacht wie Black Widow und so weiter.
Ja.
Und ihre Indie-Sachen sind fantastisch, absolut fantastisch. Kelly Thompson ist eine großartige Autorin. Und das zeigt sich hier mit Wonder Woman sehr. Scott Snyder verliert sich mal wieder im Scott Snyder-Sein. Hier aber noch im Positiven. Also bisher ist es nur so, dass er das Ende einfach ausreizt. Aber er schreibt bisher ziemlich geilen Kram.
Sehr gut.
Die Reihe ist toll. Deswegen bin ich optimistisch. Und jetzt haben wir, Jeff Lemire kommt jetzt mit Absolute Flash und ich habe ganz große Hoffnung, dass das stark wird. Ich freue mich wahnsinnig auf Absolute Martian Manhunter. Auch wenn ich gelesen habe, dass das Artwork bei Manhunter konzeptionell die, und das fand ich sehr seltsam, weil ich nicht verstanden habe, woran es lag, die Grenzen des digitalen Lesens ein bisschen über, ein bisschen sprengen sollen. Weil das Artwork konzeptionell so aufgebaut ist, dass man es wohl eher im Print lesen soll. Was ich nicht tue.
Ja, warten wir erstmal, ob das nicht genau, ein Marketing-Ding ist,
ja.
Damit du das erste Heft kaufst. Also in physikalisch.
Kann sein. Aber ist ja, glaube ich, von Dennis Kemp. Und über Dennis Kemp würden wir eigentlich diese Woche reden. Das haben wir verkackt. Das müssen wir mal gucken, dass wir das nächste Woche machen. Wir müssen über Ultimates reden.
Ja, müssen wir auch, aber das kommt ja auch erst in 2 Wochen.
Ja. Da gibt es ja noch 2 andere Titel, die ich gleich noch anstoße. Unter anderem einen von denen, den ich jetzt zuletzt gelesen habe.
Ja.
Ja, auf jeden Fall Absolute Wonder Woman ist sehr, sehr stark. Und Achtung, Überleitung.
Ist immer gut, wenn man sie erwähnt, ja.
Ja, deswegen habe ich es extra gemacht.
Ich habe zuletzt den 2. Band der aktuellen Wonder Woman-Reihe gelesen. Also 2. Band, im Deutschen erscheint die ja in Paperback-Form. Das zweite Paperback ist rausgekommen. Tom King versucht sich an Wonder Woman und der erste hat uns beiden sehr gut gefallen. Mhm. Jetzt ist der 2. da. Und was ist darin enthalten? Darin ist enthalten Wonder Woman 7 bis 10 und Wonder Woman Agent of Peace 2 bis 4 und Nummer 11. Oder, um es anders auszudrücken, wir kriegen 4 Hefte feinste Tom King Wonder Woman Geschichten und dann kriegen wir nochmal 4 Hefte Füllmaterial, das kein Mensch gebraucht hätte.
Welche Ausgaben von Agent of Peace?
2 bis 4 und 11.
Warum?
Weil sie das Paperback voll machen. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir wirklich nicht erklären. Also erstmal zum Tom King Teil. Er erzählt seine erste kriegen wir einen kleinen Einschub, ein Heft, was dann auch mit von Gillian Marsh gezeichnet wurde, wo es darum geht, wie Superman und Wonder Woman für Batman ein Geburtstagsgeschenk besorgen wollen. Mhm. Eine unglaublich tolle Geschichte, finde ich. Die hat das Ganze richtig aufgelockert, das Szenario, was wir da eigentlich haben. Und es wird trotzdem zwischendurch behandelt. Es ist ja immer noch so, dass Wonder Woman und auch alle Amazonen aus Amerika verbannt wurden, nachdem Amerikaner von einer verletzt wurden und das komplett aufgebauscht wurde medial und da gerade quasi ein Krieg ist übertrieben. Sie wurden verbannt und werden verfolgt in Amerika und Wonder Woman widersetzt sich dem und es gibt da noch einen geheimen Anführer von Amerika, der da irgendwie die Strippen zieht.
Hast du mal die deutsche Übersetzung dazu?
Ja, habe ich.
Wie sie den nennen?
Mir ist es gerade entfallen, deswegen, ich lese jetzt gleich nochmal eben nach, wie sie ihn nannten. Ja.
Also im Original heißt er The Sovereign, deswegen wollte ich mal wissen, wie sie ihn im Deutschen benannt haben.
Ja, ich guck gleich nochmal nach.
Also der Souverän, das wäre natürlich geil.
Ja, doch, ich glaube, der Souverän
wird er
genannt. Ja, ich glaube ja. Aber ich möchte jetzt auch nichts, ich guck gleich nach.
Ich finde das spannend, dass auf der Homepage gar nicht angegeben haben, welche Ausgaben da drin sind.
Ja, ich war auch überrascht. Danach geht dann auch die Story weiter. Es geht dann um eine Wonder Woman, die gefangen wurde, sich vielleicht hat gefangen nehmen lassen. Man ist sich da unsicher und endet in einem tollen Finale. Ganz Tom King macht das, was Tom King macht. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Es geht ganz viel um Wonder Womans Innenleben, um das, was sie erlebt hat, um ihre Prinzipien, um das, wie man Wonder Woman brechen kann und auch das, wie sie sich von so Superhelden wie Batman und Superman unterscheidet und differenziert. Das hat mir so richtig, richtig gut gefallen. Die ersten 4 Hefte von Tom King, ganz große Klasse. Ich war wieder voll drin. Danach hat Sampere gezeichnet. Auch das sieht alles wirklich toll aus und ich finde, er schafft es sehr gut, diese Wonder Woman in einigen Situationen so darzustellen, dass sie wirklich mächtig ist und übermächtig wirkt ihren Feinden gegenüber und unbarmherzig. Und in anderen Situationen doch sehr zerbrechlich. Mhm. Vor allem, wenn es dann so ins Anführungsstrichen Private geht. Ja, wenn so
menschlich.
Ins Menschliche, in ihr Innerstes. Mhm. Mhm. Und diesen Gegensatz auch in den Bildern zu haben, ist sehr, sehr schön.
Mhm.
Danach folgen dann diese Agent of Peace Ausgaben.
Haben die jetzt irgendwie was zum Plot beigetragen?
Nein.
Oder?
Nein, überhaupt.
Weil die Reihe ist, ich habe mal gerade nachgeguckt, von 2020.
Genau, die spielt auch alles davor, die trägt gar nichts zu diesem Plot bei, oder ich habe es verpasst, was zum Plot beigetragen wird. Gefühlt waren das alles so Monster of the Week Stories.
Warum haben die das gemacht?
Wahrscheinlich sollten die das Paperback auffüllen, damit man noch ein drittes bringen kann, weil sich Tom King gut verkauft. Ich weiß es nicht, was anderes könnte ich da gerade gar nicht.
Die Reihe läuft in den Staaten ja wunderbar, also.
Welche?
Die Tom King? Wonder Woman, ja, also ist ja genug Material da, ja.
Ja, genau, aber jetzt kannst du noch ein Paperback mehr bringen, weil sonst hätte man hier ja noch drei mehr Hefte reinpacken müssen.
Lass mich mal gucken, ob das in den US-Ausgaben, in der US-Volume auch drin ist.
Ja, guck mal gerne nach.
Haben sie keine Angaben gemacht. Warte, ich gucke mal hier. Vielleicht, ich muss mal gucken, dass ich irgendwie einen Inhalt finde zur zweiten Volume, der Krempel
ja,
da auch drin ist.
Es steht übrigens hinten drauf, ich blätter die ganze Zeit durch den Comics, um es rauszufinden. Der Souverän, ja.
Sag nochmal bitte, welche Ausgaben da drin sind, jetzt in deinem.
Wonder Woman 2023 7 bis 10, Wonder Woman Agent of Peace 2 bis 4 und 11.
Okay, also im US-Paperback ist Wonder Woman 7 bis 13.
Ja, und das haben sie hier scheinbar aufgeweicht.
Okay. Das ist sehr seltsam. Ich lese die Reihe aktuell. Ja. Ich habe jetzt, weil ich wusste, dass du heute darüber reden willst und ich ein kleines bisschen hinterherhing, habe ich mir die letzten beiden Ausgaben, es war 17 und 18, musste ich noch lesen, um auf den aktuellen Stand zu kommen. 18 kam Mitte Februar raus, das ist das aktuellste Heft. Und das war genau das richtige Timing für mich. Und ich versuche jetzt mal mit ganz, ganz milden Spoilern, ja, weil ich muss auf was eingehen, was in der 18. Ausgabe passiert. Und warum ich das so bemerkenswert fand. Ich habe die gestern gelesen. Wir haben am Anfang dieser Folge darüber gesprochen, was gerade in den USA passiert ist.
Ja. Ja.
Dass dort technisch gesehen der größte Verbündete der westlichen Welt sich gerade als einer der größten Gegner der westlichen Welt aufbaut. Und in der Ausgabe 18 passiert halt, dass wir diese Storyline, die du gerade liest, die läuft nach wie vor.
Läuft nach wie vor.
Und es gibt halt eine Szene, in der Wonder Woman entschieden auf das Weiße Haus zuläuft, aus Gründen.
Mhm.
Um ein für alle Mal ihrem Widersacher und dem Feind der Menschheit entgegenzutreten.
Mhm.
Und das war eine Symbolik, dass ich diese gestern gelesen habe, nach dem, was jetzt an diesem Wochenende passiert ist. Absoluter Hammer. Also die Serie ist nach wie vor extrem stark. Ich habe die 17 war eine gute Ausgabe, die 18 war phänomenal. Ist eine fantastische Reihe, vor allem die Ausgaben, die Sampere und Tom King zusammen machen. Es hast ja immer mal wieder ein paar kleine Auswürfe, wenn in Absolute Power und so weiter läuft. Ist klar, dann wird der reguläre Story-Arc unterbrochen. Das ist immer ein bisschen problematisch, aber die Kernthematik, die King erzählt, ist bisher absolut fantastisch. Ich bin immer wieder schockiert, wenn ich sehe, wie mittelmäßig die Reihe bewertet wird. In der Community, in der US-Community, die hat wirklich teilweise so irgendwie 3 von 5 Sternen, immer so gemixte Reviews. Und gehst du denn in die Details rein und liest dir durch, was die Problematik ist, die die Lesenden, primär Männer, Überraschung, darin sehen, kriegst du halt immer dieses Pseudo-Inzel-Gequatsche. Dieses furchtbare Inselgequatsche, was du da. Oh. Und dann weißt du sofort, alles klar, danke, weiß Bescheid. Und das ist bei nahezu allen. Oft sind doch ein paar Punkte dabei, wo ich mir denke, okay, aus der Perspektive kann man das so sehen. Mhm. Dass dann halt zum Beispiel so der Vergleich zu Tom Kings Batman Run gezogen wird, dass er sich viel Zeit lässt und die Plotentwicklung sehr langsam vorangeht und so weiter. Ja klar, das ist aber sein Stil bei einer Ongoing-Reihe. Und ich finde, ihm gelingt es hier ein bisschen besser als bei Batman noch. Ja, weil noch ein bisschen mehr Konsistenz drin ist. Aber wir sind halt auch erst bei Ausgabe 18 und nicht bei Ausgabe 50. Warten wir mal ab. Aber bisher eine phänomenale Reihe. Und Daniel Sampere ist einfach ein unglaublicher Zeichner.
Absolut. Also natürlich lässt sich Tom King Zeit und diese drei Ausgaben beschäftigen sich wirklich nur damit, wie sich eine Wonder Woman fühlt und wie sie für, ne, also wie sie sich abgrenzt, was so ihr Innenleben ist. Und klar kann man sagen, das hätte man auch auf ein Heft runterkürzen können. Ja. Aber so war es viel intensiver. So konnte man das viel besser ausloten und das hat gut funktioniert. Mhm. Und ja, die Ausreißer gibt es, wenn dafür so Zeichner wie Gillian March dran können, total gerne. So, sah super aus. Und die war wirklich gut. Also diese Story, wie sie das Geschenk für Batman besorgen, war lustig auf der einen Seite, hat aber auch diese Beziehung zwischen Superman und Wonder Woman nochmal gestärkt.
Mhm.
Hat mir wirklich viel Spaß gemacht, obwohl ich im ersten Moment dachte, ach komm, ich will den Main-Plot weitersehen. Warum muss ich mir das jetzt hier an durchlesen?
Ja, ja.
Aber es war super. Also ich habe sofort weitergelesen, weil ich wieder komplett drin war.
Ja.
Ja, und das mit Agent of Peace, ich keine Ahnung.
Es ist fragwürdig.
Ja.
Müssen wir mal vielleicht im Forum schauen, ob sich da mal zu geäußert wurde, warum man diesen redaktionellen Kniff vorgenommen hat.
Ja, ja.
Wer weiß, keine Ahnung. Also ich habe jetzt aber auch nur bei den Leaks geguckt, welche Ausgaben in der US-Ausgabe drin sind. Also keine Garantie dafür, dass das auch tatsächlich so ist.
Mhm.
Ja, ich habe jetzt nicht beim Verlag oder sowas geschaut.
Ja.
Aber so soll es im Vorfeld angegeben worden sein. Also falls ihr da draußen das US-Paperback Wonder Woman Volume 2 gelesen habt und da ist was anderes drin, als das, was ich gerade gesagt habe, meldet gern mal. Das würde mich mal interessieren. Und Andreas sicherlich auch.
Dito. Ich glaube, das waren die Superhelden-Titel für heute, was nicht bedeutet, dass wir schon am Ende sind.
Ganz egal. Ja, stimmt. Ja, das war mein letzter Superhelden-Titel. Ja. Ich mach mal einen krassen Themenbruch, oder?
Ja, mach mal.
Ich habe mal wieder einen Manga gelesen.
Mhm.
Und zwar habe ich was von Ultraverse gelesen. Das ist eine abgeschlossene Reihe. Ich habe aber nur die ersten beiden Volumes gelesen, also die ersten zwei von 8 Bänden. Ketzer, Wissen über die Bewegung der Erde. Band 1 und 2 habe ich gelesen. Ist von dem Mangaka Uoto, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Uoto geschrieben, erschien zwischen 2020 und 2024, ist unter anderem auch mit dem Osamu Tezuka Kulturpreis ausgezeichnet worden und vor einiger Zeit auch bei Netflix, deswegen bin ich mich auch aufmerksam geworden, als Anime gestartet, heißt auch, glaube ich, anders im Englischen, glaube ich, Orb, nicht Ketzer genannt.
Mhm.
Ja. Daher habe ich gedacht, da gucke ich mal rein, da war ich sehr interessiert. Handlung ist im 15. Jahrhundert irgendwo in Europa angesiedelt, ist nicht so genau beziffert, wo. Es geht im ersten Band um den Schüler Rafal. Mhm. Ist ein herausragendes Talent in seiner Klasse, ist der ganze Stolz seines Vaters, der unter anderem auch sein Lehrer in der Schule ist. Und Rafal interessiert sich für alles. Theologie, Wissenschaft, ist ein absolutes Multitalent in allen Punkten. Die Zeiten sind aber sehr, sehr hart, vor allem wenn man Leidenschaft für Wissenschaft hat, denn das kann sehr, sehr schnell gefährlich werden. Denn wenn man Forschung betreibt, die das Ansehen der Kirche widerspricht, dann kann das schnell zum Tod führen.
Mhm.
Ja, also 15. Jahrhundert, wir wissen, was da los war. Ist nämlich nicht gerade ungängig, Menschen, die vermeintlich heretische Tätigkeiten betreiben, einmal auf den Scheiterhaufen abzufackeln, auf grauenvolle Weise. Und das passiert hier mit einer heftig brutal dargestellten Selbstverständlichkeit. Rafal soll bald auf die Universität gehen, um dort Theologie zu studieren, so wie er das möchte und wie das vor allem sein Vater möchte und natürlich auch die Kirche. Doch ein unerwarteter Kontakt mit einem recht geläuterten Ketzer wecken sein Interesse für ganz andere Wissenschaften und er kommt in den Kontakt mit der Theorie des heliozentrischen Weltbildes, also des Weltbild, das vermeintlich die Erde im Zentrum des Universums sieht. Und das bringt Rafal in sehr, sehr große, schwierige, also in schwierige Zeiten in große Gefahr. Und er muss sich der Entscheidung stellen, ob sein Drang nach Wissen auch sein Leben wert sein könnte. Ja, so ganz grob die Prämisse des Mangas. Das war okay, muss ich sagen. Das war okay. Die Prämisse ist gut, die hat mir sehr gut gefallen, deswegen war ich auch sehr scharf drauf, das zu lesen, weil ich das Thema so gut finde und interessant finde. Alles, wenn man immer so die Gräueltaten der kirchlichen Institutionen, ob das jetzt auf fiktionaler Weise oder auf historisch belegter Weise darstellt, ist ein Genre, das mich immer sehr interessiert, darstellt. Aber der Manga verliert sich teilweise brutal in immer wiederkehrenden Wiederholungen. Also du hast immer wieder Figuren, die eingeführt werden, die dann aufs Neue ihre Leidenschaft für die Wissenschaft entfachen und teilweise über sehr, sehr ähnliche Plotpunkte stolpern und erzählt werden und die Begeisterung, die dann aufkommt für die Leute, und das wiederholt sich. Das schafft da so eine gewisse Redundanz und das schleicht sich wahnsinnig schnell ein.
Ah, okay. Ja.
Das Ende des ersten Bandes macht eigentlich einen tollen Bogen auf für sehr viel Potenzial. Trotzdem wird irgendwie im zweiten Band ein ziemlicher Cut in der Story gemacht, auch wenn eine Verknüpfung zum ersten Band wieder da ist. Aber die Geschichte geht quasi nochmal von neuem los, mit neuen Figuren, mit neu entfachter Leidenschaft für die Wissenschaft, mit ähnlichen Systematiken, wie wir es schon im ersten Band gesehen haben. Auch wie gesagt, wenn trotzdem die Verknüpfung zur ersten Ausgabe da ist. Aber das hat mir so ein bisschen den Willen genommen, unbedingt weiterlesen zu wollen.
Verstehe ich, weil das Gefühl hattest, du fängst wieder von vorne an.
Ja, genau. Ja. Ein paar Figuren sind wirklich toll erzählt. Also Rafal fand ich als spannende Figur dargestellt. Gerade seine Naivität, seine blinde Naivität, die er auch hatte und es überhaupt nicht nachvollziehen konnte, dass nicht jeder diese Begeisterung für die Wissenschaft hat. Und was kann denn daran so verkehrt sein und so weiter? Einfach diese Neugier zu haben. Und dagegenübergestellt einen sehr, sehr grausamen Inquisitor, der mit absoluter Selbstverständlichkeit und Gelassenheit Menschen grauenvoll zu Tode foltert. Das war halt schon eine krasse Figur, die da so entgegengestellt wurde als Antagonist, ja, die auch angsteinflößend war. Das hat schon funktioniert, aber in der Summe fehlten mir dann leider so ein bisschen die Hooklines, wo ich dann sage, nach dem zweiten Band, so die anderen sechs, die will ich jetzt auch unbedingt noch lesen.
Ah, okay.
Das heißt nicht, dass ich es nicht tue, aber ich renne jetzt nicht so los, wie ich es zum Beispiel letztens bei Chainsaw Man hatte, über das ich ja neulich gesprochen habe,
ja,
wo ich die ersten Bände lese und dann instant anfange, die Folgebände direkt nachzubestellen, damit ich beim Ende des Lesens gleich den Nachschlag habe. Das ist mir hier einfach nicht so gegangen. Auch fand ich es ein bisschen, sagen wir es, erwähnenswert, ja. Ich halte den Manga ja gerade mal hoch. Das ist von der Größe her für die Carlsen-Mangas von Go Tanabe gelesen haben. Die H.P. Lovecraft-Publikation. Das ist ungefähr dasselbe Format. Und wir haben ja so 150 Seiten. Und da kostet ein Band 12 Euro.
Boah, da bist du auch schnell durch, oder?
Erstens bist du schnell durch. Und zweitens 12 Euro für 150 Seiten.
Ja.
Das ist sportlich.
Ja.
Das ist sportlich. Also das ist normalerweise 8 Euro, ja, aber es ist halt ein kleines bisschen größer als das reguläre Manga-Format. Also das muss man sich überlegen und man sollte, das ist jetzt so meine Empfehlung, vielleicht erstmal reinlesen, ob einem das gefällt, bevor man gleich mehrere Ausgaben kauft. Ansonsten ist er abgeschlossen verfügbar. Altraverse hat aber angekündigt, dass jetzt auch, glaube ich, ein Schuber dazu kommt, um das nochmal schick im Regal zu machen. Das fand ich auch ganz nett. Ja. Und das Coverdesign finde ich ganz schick, muss ich sagen.
Das stimmt.
Naja, ja, hier vom zweiten Band auch.
Ja, das sieht nett aus.
Ketzer, Wissen über die Bewegung der Erde bei Altreus.
Und ich war bei dem Untertitel schon verwirrt, was du mir hier erzählen wirst. ich habe vor kurzem schon mal von Moom Comics berichtet und dass sie einen Kickstarter am Laufen haben und die haben mir das Ergebnis zugeschickt. Ein Comic namens Silence, beziehungsweise ein Paperback namens Silence, eine Comic-Anthologie mit Sci-Fi und Horrorgeschichten. Drei Sci-Fi, drei Horrorgeschichten und schönerweise getrennt dadurch, dass man das Paperback drehen muss zum Lesen. Also das eine ist von der Seite und die Horrorgeschichten sind von der anderen Seite.
Ach, gucke.
Und du kannst dann halt nicht, ne, in der Mitte des Comics ist dir klar, du musst das Paperback drehen, von der anderen Seite weiterlesen. Fand ich ganz cool. Silence kommt daher, dass alle Comics hier drin keine Worte verwenden. Es sind alles Comics, die...
Die meinen das ernst mit Silence, ja.
Genau, die meinen das komplett ernst. Die verwenden keine Sprechblasen, keine Beschreibungstexte, gar nicht. Uhrzeiten werden mal gezeigt. Ich glaube, das ist so alles. Und das, finde ich, ist eine ganz besondere Disziplin im Comic, so eine Geschichte so rüberzubringen, dass du gut verstehst, was da gerade passiert, ohne dass die Personen miteinander sprechen. Und das gelingt allen sechs Künstlern hier drin. Das ist wirklich toll gewesen zu lesen. Auf der Sci-Fi-Ebene haben wir drei so Stories. Eine dystopische, wo sich ein Pärchen kennenlernt über gewisse Bedingungen in dieser Welt. Der eine steht ein bisschen für den anderen ein, päppelt ihn auf, man kommt sich näher. Das andere, da wird ein, ich möchte nicht zu viel verraten, da gibt es scheinbar ein gewisses Mittel, was recht begehrt ist, in einer Szene, von der Regierung aber scheinbar unterbunden wird, dass es genutzt wird, und die Personen lechzen da trotzdem nach, und es gibt jemanden, der das schmuggelt, und in der dritten Story geht es um einen gewissen Verlust, der aufgearbeitet wird mit sehr surrealen Bildern, die trotzdem eine gewisse Tiefe erzeugen. Und auf der Horrorseite haben wir einen Haushaltsgegenstand, der komplett irre wird, ein Haunted House und ein Body-Horror-Comic. Und gerade der Body-Horror, die Geschichte, die fand ich sehr intensiv und interessant erzählt, so ohne Worte. Weil da nutzt der Zeichner wirklich alles aus, was er hat. Irgendwie eine echt coole Anthologie. Was sie als Untertitel für ihren Label haben, ist Queer Comics for Everyone. Bedeutet, die Sexualpartner oder Liebespartner hier sind oft auch gleichen Geschlechts. Aber das ist ehrlicherweise ist das für die Stories eigentlich wie so oft vollkommen egal. Es geht darum, dass da ein Liebespaar ist, das sich irgendwie kennenlernt, das sich ineinander verliebt. Und ich fand das einen coolen Trip, mal so ein paar Geschichten komplett ohne Text zu haben, sich darauf einzulassen, viel mehr in die Bilder noch rein interpretieren zu können und zu dürfen, als man vorher hat. Und das Einzige, was man dazu sagen muss, ist, es lässt sich natürlich noch viel, viel schneller lesen. Also das Paperback ist dann echt schnell durch.
Ja, ist klar, du guckst ja nur Bilder an.
Ja, genau, du guckst nur Bilder an. Hm. Und wenn die Zeichner gut sind, erkennst du halt auch sofort, was gemeint ist. Ja, und dann bist du halt da irgendwie schnell und smooth durch. Aber hat mir viel Spaß gemacht.
Es ist schon markant. Ich verstehe nämlich vollkommen, was du meinst, wenn du sagst, sind die Zeichner gut, erkennst du sofort, was gemeint ist. Obwohl das ja eigentlich nicht das Prädikat für gut ist, sondern eigentlich nur für Gefälligkeit. Aber das ist auch mein erster Impuls, den ich habe, wenn ich sowas sehe. Wenn Zeichnungen direkt sind, wo komplexes Geschehen sofort direkt dargestellt wird, sodass ich es auch visuell erfassen kann und mich nicht erst durch wilde Künstlerhaftigkeit, will ich es mal nennen, durcharbeiten muss, ist das aber sofort für mich in meinem Kopf irgendwie ein Qualitätsmerkmal. Und das zeigt auch schon, welche Präferenzen man eigentlich so für Zeichnungen hat. Ja, nämlich diese. Ja,
das stimmt natürlich, aber wir haben ja auch sequenziell, also wir haben ja kein Gemälde vor uns, wo wir sagen, wir nehmen uns 10 Minuten Zeit, sondern wir wollen ja sequenziell lesen. Und dafür ist es ja, glaube ich, schon essentiell, dass dir rangereicht wird, was da an Handlung passiert.
Verstehe ich vollkommen.
Ne?
Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Weil ich will ja sagen, mir geht das nämlich ganz genauso, dass wenn Zeichnungen direkt sind, so Blockbuster-Artwork wie jetzt Daniel Impere oder sowas, oder ein Phil Jimenez oder Dan Mora oder so, die ja ein sehr hochqualitatives Artwork liefern, aber was direkt ist, was nicht so künstlerisch verschlungen ist oder so, ja.
Das stimmt,
Dass man das mir fällt gerade kein anderes Wort als Gefälligkeit ein, sofort halt mir implementiert, was für ein großartiges Artwork. Und dabei sind es aber manchmal halt auch Sachen, die genau gegenteilig sind, wo dann halt wirklich dieser künstlerische Kniff drin ist, den man halt nur nicht so sieht, weil die Gefälligkeit fehlt. Ja. Das ist so dieser erste Impuls.
Ja, aber in dem Kontext meinte ich eher, dafür, dass kein Text dabei ist. Also du kannst ja keine Schuss-Gegenschuss-Bilder machen, weil es unterhält sich niemand. So, das mag bei Dan Mora total geil aussehen, wenn Batman und Wonder Woman sich gegenüberstehen in ihren Posen und sich unterhalten, aber das kannst du halt in dem Comic hier nicht machen, weil das hat keinen Wert.
Ja, ja, klar.
So,
die stehen halt da und gucken sich an und dann wird es irgendwann cringe.
Ja, genau. Dann ist es ein bisschen komisch. Ja. Und das meinte ich hier mit super Bilder. Die haben es wirklich geschafft, sich drauf zu konzentrieren. Ich habe keine Worte. Ich will eine Geschichte erzählen. Es sind dann auch natürlich nur irgendwie ein paar Seiten, weil es ein Paperback mit 6 Geschichten sind. Und trotzdem verstehst du, worauf man hinaus möchte, worauf die Geschichte hinaus möchte. Ja. Und das fand ich so toll. Also, dass man da wirklich sich das ernst genommen hat und nicht nur gesagt, wir lassen Sprechblasen weg. Ja. Da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht. Das fand ich cool. Empfehlung von mir. Moon Comics Silence.
Ich krieg gerade dieses cringe Bild, wie Wonder Woman und Batman sich der ganze Zeit anstauen und einfach nichts tun, nicht aus dem Kopf. bleiben wir bei Gefälligkeit. ich begeistere mich gerade. Und ich habe dir bewusst im Vorfeld nicht geschrieben. Weil ich wusste, es verwirrt dich. Und ich wusste, du wirst dich nicht daran erinnern. Wir haben über Bug Wars ganz kurz mal hier gesprochen im letzten Jahr, als es, glaube ich, zur Comic-Con in San Diego angekündigt wurde.
Ja.
Und da haben wir uns schon gewundert, was ist denn das für ein Käse? Aber bei dem Kreativteam dahinter, aber Google nicht, lass dir das erzählen.
Ja, ich lass dir erzählen.
Bei dem Kreativteam dahinter war, ich weiß es noch, dass ich zumindest sagte, okay, das will ich mal sehen. Das erste Heft kam jetzt. Ist eine Image-Comics-Reihe.
Ja.
Ja. Geschrieben von Jason Aaron.
Mhm.
Gezeichnet von Mahmoud Azra.
Doch, da haben wir drüber gesprochen.
Ah, genau.
Da,
Kuriert von Matt Wilson, da ist er wieder.
Ja, ja.
Das ist exakt das Kreativteam, was Conan der Barbar für Marvel
gemacht hat. Ja, jetzt bin ich wieder im Thema. Ja.
Jason Aaron und Mahmoud Azra haben sich ja angefreundet und haben gesagt, sie wollen unbedingt nochmal was zusammen machen.
Ja.
Und haben da anscheinend Pläne gefasst für einen Comic, der Bug Wars heißt, also Käferkriege.
Ja.
Davon ist die erste Ausgabe jetzt gedroppt. Ich habe gedacht, da guckst du mal rein, damit wir hier darüber reden können. Meine Fresse, bin ich gehypt. Ich bin so gehypt. Das ist so gut. Es ist so gut. So, und ich möchte jetzt sagen, alles unter Vorbehalt, ich rede von einem Heft. Es ist ein Heft raus.
Von wie viel die kommen?
Keine Ahnung, es wird wahrscheinlich eine Ongoing-Reihe sein.
Okay.
Zumindest ist es erstmal, ich habe jetzt nichts gelesen, dass es eine Limited Edition, limitierte Serie sein soll.
Ja.
Habe ich jetzt nichts gelesen, kann sein, dass irgendwo stand, ist an mir vorbeigegangen. Ein Heft ist raus. Ich habe diese Ausgabe gelesen und dachte mir, mein Gott. Also ich erzähle erstmal, worum es geht. Ja?
Mhm.
Die Ausgabe beginnt. Und ich muss hier leicht in leichte Spoiler reingehen. Ich versuche aber vor allem die Kniffe der zweiten Hälfte des Heftes zu vermeiden, ja, um dir das nicht zu versauen und euch das natürlich auch nicht zu versauen.
Ja.
Die Ausgabe beginnt mit der Auseinandersetzung zwischen dem Reich der Käfer und dem Reich der Ameisen. In dem Reich der Käfer gibt es nicht nur Käfer, sondern auch so eine Art kleine Menschen, die das Volk der Käfer beherrschen. Die sind designt wie Barbaren. Und auf der anderen Seite gibt es bei den Ameisen ebenfalls kleine Menschen. So, ich weiß nicht, ob du, wie hießen das, war das Arrietty von Studio Ghibli? So die Borger, so Art,
ja,
weißt du, so
ja,
kleine,
ja.
kleine Menschen, ja. Auf der anderen Seite gibt's die Ameisenvölker und die sind so ein bisschen designt wie Spartaner.
Okay.
Und die bekriegen sich. Und das Heft fängt damit an mit riesigen Splashpages und ich sage, Mahmoud Azra zeichnen, Matt Wilson koloriert. Du kannst dir vorstellen, dass das absolut bombastisch aussieht, wo wir bei gefälligt geil gezeichnetem Artwork sind. Genau das ist das. Ja. Sieht unglaublich toll aus. Massive Gore-Schlachten, brutal ohne Ende, mit epischen Dialogen und Ansprachen. Ja, die Feldherren dort hauen einen Satz nach dem anderen. Das ist so Jason Aaron, du weißt, wie der Thor geschrieben hat.
Ja,
genau so schreibt er das hier auch. Ja, das ist
sehr
absolut
das
epische
er,
Schlacht. Und dann zieht ein Sturm auf, der das gesamte Schlachtfeld vernichtet und alles dem Erdboden gleich macht. Und dieser Sturm ist der Rasenmäher.
Ja, okay.
Von der Familie, die gerade im Haus hinter dem Rasen eingezogen ist. Mega gut. Es ist halt wirklich so ein Page-Drop und dann zack, siehst du da den Rasenmäher. Diese Familie hat eine gemeinsame Vergangenheit mit diesem Haus der Insekten, denn der verstorbene Vater dieser Familie war Entomologe, also Insektenforscher. Die Familie kommt jetzt zurück in das Haus, in das sie vor vielen, vielen Jahren gelebt hat, um sich dort ihrer eigenen Vergangenheit zu stellen. Das ist also was passiert, weswegen sie zurückziehen mussten. Während der jüngste Sohn dieser Familie die Leidenschaft seines Vaters teilt und ebenfalls ein massives Interesse an Insekten hat, ist es bei dem älteren Sohn überhaupt nicht so. Der hat ein absolutes Trauma und ekelt sich davor. Hatte totale Panik. Warum?
Ja.
Erfährt man alles. Das führt so eins zum anderen und natürlich passiert es, dass die beiden Welten, diese Insektenwelt und die Welt der Menschen, dieser Familie, irgendwann zusammenlaufen. Ja? Diese erste Ausgabe, und ich hasse es, dieses Wort zu verwenden, aber mir fiel kein anderes ein, auch wenn es ein Boomer-Wort ist, das ist wie ein Paukenschlag. Ja? In diesem Heft passiert so viel, Tom King hätte daraus eine erste Volume gemacht.
Ich verstehe.
Das ist nicht übertrieben. Ich habe wirklich gedacht, ich habe nach jeder Seite geglaubt, jetzt kommt das Ende. Jetzt kommt das Ende. Weil alles war so, okay, du ahnst, was sie jetzt so aufbauen, aber da lassen sie sich Zeit für die nächsten Ausgaben. Nein, komplett aufgelöst. Komplett aufgelöst. Du wirst so reingezogen, du kriegst so viele Informationen in diesem Heft, die nicht unvorhersehbar sind, aber so gut ausgeführt sind, dass du wirklich denkst, Alter, worauf soll das hinaus werden? Du weißt ja, da kommen ja noch Ausgaben. Was planen die da noch? Der Tom King hätte daraus wirklich eine ganz erste Volume gemacht. Die Figuren sind glaubhaft, die sind toll geschrieben. Du hast fantastisches Artwork. Nichts neu, wie gesagt, erzählt aber vollkommen on point. Du hast genre-technisch Familiendrama, du hast Slice of Life, du hast Abenteuer, du hast Horror, du hast Fantasy. Alles miteinander vermixt und es funktioniert.
Okay.
Das funktioniert so wahnsinnig gut. Wenn dieser Comic sein Niveau hält, wird das ein höllischer Ritt.
Ja.
Wie gesagt, ich betone erste Ausgabe. Es kann sein, dass es mit dem nächsten Heft totale Scheiße wird. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber dieses erste Heft, ja, wenn das so bleibt, werde ich darüber hier noch oft reden und jedem, der immer noch diesen großen Fehler macht, mir bereitwillig zuzuhören, diese Reihe an die Backe quatschen.
Ja, bei mir hast du schon. Also nachdem mir auch Plastok bei Splitter so gut gefallen hat mit den Insekten. Mhm. Ich mag das Konzept, ja.
Ja.
Wir haben vor kurzem auch It Takes Two gespielt. Hast du es? Das hast du auch gespielt, ne? Nee, noch nicht?
Nee.
Unbedingt mit deiner Frau zusammen spielen. Ja. Unbedingt. Und da ist es auch so, man wird so geschrumpft und darf dann so durch die normale Welt laufen. Ich mag
denn,
ja das Konzept so.
Bug Wars.
Ja, genau. Ihr spielt zusammen It Takes Two, weil du kannst das auch nur zu zweit spielen.
Okay.
Und ich lese Bug Wars, ja.
Ja, es ist, ich habe dann am Ende des Heftes, schreibt Jason Aaron noch ein bisschen, wie er technisch dazu kam. Das ist auch angesiedelt in Alabama, wo er herkommt. Er ist ja ein Südstaatler, was man ja zum Beispiel an seiner großartigen Reihe Southern Bastards gemerkt hat, dass er sich da heimisch fühlt. Und da handelt dieser Comic auch.
Ja.
Und er hat Haus und Hof, also Location, des Setting des Comics, angelehnt an sein Zuhause, in dem er aufgewachsen ist.
Ah, okay.
Und Insekten waren halt das, womit er sich sehr viel beschäftigt hat. Und daher hat er diese Idee zu diesem Comic sehr, sehr lange mit sich rumgetragen. Und nach der Arbeit mit Conan in Mammut Asra genau den gefunden, mit dem er
das gedacht, umsetzen Insekten, wird. Den nehme ich. Ja.
Es ist, also das ist eine der besten Auftaktreihen oder Auftaktausgaben, die ich in den letzten Monaten gelesen habe. Das
ja,
ist wirklich heftig
gespannt.
Gut. Ja.
Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft von Jason Aaron. Ja,
ja mit ein bisschen Game
mit
of
Special.
Thrones.
Ja. wir sind schon ganz schön weit. Ich würde den nächsten Titel noch machen, den übernächsten schieben wir.
Alles klar.
Den haben wir schon ein paar Mal geschoben, den können wir nochmal schieben. Irgendwann plane ich den mal weiter früher.
Dem tut das auch nicht weh, der ist...
Der ist schon alt.
Der wurde schon
oft in seinem Leben geschoben. Mhm. Wir haben vor kurzem irgendwann mal über Dantes gesprochen und dass der ja so philippinische Comics für sich entdeckt hat.
Ja, ja.
Und da hatten mir zwei Titel besonders gut gefallen. Das eine war Savala mit diesem Kampfhahn, der alles auseinanderbringt. Und das andere ist Trese, die Polizei unterstützt, wenn es übernatürliche Fälle gibt und die dann für die löst. Und davon ist der zweite Band gekommen. Und es ist eigentlich, geht es genauso weiter. Sie ist weiter die Ermittlerin mit ihren Gehilfen. Die Polizei hat irgendwelche Fälle, wo Menschen verschwinden, Geister auftauchen, Menschen von Dämonenbabys angefallen werden. Und dann rufen die halt Trese zur Unterstützung. Sie kommen vorbei. Sie kann das Ganze auflösen und das alles halt so mit so philippinischen Wurzeln, wo diese Geister wohl eher bekannt sind in der Kultur, mir also gar nicht.
Ja.
Und es ist eine Monster of the Week, die du eigentlich jedes Mal mit jeder Geschichte bekommst. Es ist genauso geblieben, es hat mir wieder genauso viel Spaß gemacht, der zweite Band. Es ist schön, dass man am Ende, also am Anfang der Geschichte weißt du gar nicht, was auf dich zukommt. Du liest die Geschichte, erfährst ein bisschen was über die Geister und erst am Ende steht dann Erklärungstext zu diesen Wesen. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, weil du so ein bisschen über die Geschichte erkunden kannst, was da wohl kommt, wie die agieren, du weißt es nicht richtig. Und am Ende gibt es dann so ein bisschen Aufklärung für dich dazu. Für mich funktioniert das immer noch super. Ich habe es auf Netflix immer noch nicht gesehen, weil ich immer noch kein Netflix-Abo wieder habe. Aber immer noch eine Empfehlung. Ein paar sind drauf rumgeritten, dass ich es mit Constantine verglichen habe und ich würde das auch immer noch machen. Ja. Nein, das ist nicht so groß, das ist nicht so superheldig. Aber wenn du das magst, wenn du das Okkulte magst, und diese Geisterjäger-Geschichten, dann bist du hier gut aufgehoben. Dann ist das immer noch ein Titel, den ich jemandem ans Herz legen würde, der da Bock drauf hat. Erscheint im Dantes Verlag für 18 Euro pro Paperback. Kannst du nicht viel verkehrt machen.
Wie viele Ausgaben sollen das werden? Weißt du das schon?
Ich glaube, bisher waren nur zwei angekündigt.
Okay.
Ich hoffe, es geht weiter. Und von mir aus könnte es auch irgendwann mal aus dieser Monster of the Week rausgehen und eine größere Story erzählen. Weil das ist zwar so ganz cool, aber irgendwas Übergeordnetes irgendwann wäre schon, fände ich noch ein bisschen schöner. Das würde das noch ein bisschen greifbarer machen. Ich gucke gerade mal. Trese 3 ist in Vorbereitung. Also ein dritter kommt auf jeden Fall noch.
Okay.
Oh, soll sogar schon im März kommen.
Ja, ist so sauber. Super, passt da
ja
perfekt.
Ist, ja. Ja. Zwei ist da, drei solltet ihr lesen.
Okay. Wir gehen zum Abschluss noch schnell in die Medienempfehlungen. Ich habe ja angekündigt, dass ich eigentlich. Ich mach's kürzer.
Ach, alles gut. Wir haben ja gerade was geschoben.
Ja, trotzdem. Nämlich zwei Filme, die du schon gesehen hast und mir empfohlen hast und ich sowieso auf dem Plan hatte, aber dadurch, dass ich jetzt am Wochenende Zeit hatte, die zu schauen.
Ja.
Ich habe Nosferatu geschaut.
Oh.
Ich habe dich ja gefragt, soll ich Konklave oder Nosferatu schauen? Ja. Du sagtest, guck Nosferatu. Habe ich mit meiner Frau geguckt. Von Robert Eggers, der vierte Film, glaube ich.
Ja. Witch, Northman.
Witch, Lighthouse, Northman.
Wieso? Ja.
Nosferatu in der Reihenfolge, ja. Hat mir sehr gut gefallen. War tatsächlich ein Film ohne Ecken und Kanten. Da war nichts dabei, was irgendwie fragwürdig war. Keine Pseudo-Inszenierung, keine Elemente, wo man sich denkt, okay, wir verarbeiten ja gerade einen vollkommen bekannten Stoff und wir bringen mal was rein, was das Publikum ungewohnt trifft. Was ich immer so ein bisschen nervig finde, wenn ich mir denke, wenn du was Neues erzählen willst, dann erzähl halt was Neues und bring nicht irgendwas, was alle schon kennen. Also wenn du was bringst, was alle kennen, dann mach's on point.
Und das hat er. Das hat er komplett, finde ich. Ja. Also gerade das allerletzte Bild dieses Films passt so wunderbar da drauf. Wirklich, also ein wirklich toller Film, der viel Spaß macht. Wenn man drauf steht.
Ja.
Viel Spaß macht, ja.
Ist heftig, gutes Schauspiel, visuell atemberaubend, die Settings. Ich habe mir danach noch das Bonusmaterial angeguckt. Ich habe mir das hier, die iTunes extra angeschaut.
Ja.
Wie die Sets aufgebaut haben. Ey, was die da für Kohle reingesteckt haben. Dieser Aufwand, alleine diese Städte zu bauen, ja. Diese deutsche Hafenstadt aufzubauen, mega gut. Was ich aber besonders lobend erwähnen möchte, weil ja immer darauf geschimpft wird, ich gucke gerne Filme im O-Ton, ich gucke aber auch oft Filme mal in der deutschen Übersetzung und wir haben jetzt hier, oder in der deutschen Synchronisation, wir haben auf Deutsch geguckt und mein Gott, war das ein krasses Voice-Acting im Deutschen. Die deutsche Synchronisation ist der Hammer.
Also gerade von Flat, Da hat alles funktioniert, finde ich. Ja.
So düster. Wir haben es extra laut geschaut gehabt. Ja. Ey, ich habe Gänsehaut gehabt, jedes Mal, wenn er gesprochen hat. Mega gut. Zweiter Film habe ich gestern geguckt. Weil ich mich den ersten Abend nicht entscheiden konnte. Du hast mir geholfen. Also habe ich gestern Konklave geschaut. Ich habe also Geld ausgegeben. Das war noch eine Ecke besser. Für mich? Ja, ich habe... Also das war... Nochmal, es ist meine Art von Film. Diese Inszenierung, die Musik, dieses Drama im Kleinen, diese Detailarbeit fand ich fantastisch.
Ich habe dir ja geschrieben, ich finde die schlecht zu vergleichen halt.
Will ich ja auch nicht machen jetzt. Ja, es sind zwei sehr unterschiedliche Filme in unterschiedlichen Genres. Beide sind absolut perfekte Handwerkskunst. Mir hat Konklave nochmal ein wenig mehr gefallen als Film. Einfach weil ich es nochmal spannender fand, einfach weil ich die Geschichte auch nicht kannte. Ja, Nosferatu kenne ich das Original oder beziehungsweise beide ersten Verfilmungen. Und hier eine Welt zu kriegen, wo man halt sonst keinen Einblick hat mit herausragenden Schauspielern, mit einer absolut perfekten Regie, meiner Meinung nach definitiv verdienter Oscar-Kandidat.
Ja.
Wahnsinnig guter Film. Meine Frau fand es nicht so, aber das ist auch so, sie sagte im Anschluss, das ist ein typischer Emo-Film.
Guck mal, und ich durfte mir zu Hause anhören, war klar, dass dir gefällt.
Ja, genau.
So. Ja. Ich habe nur eine einzige Sache bei Konklave, die mir nicht so gut gefallen hat. Ich fand das Ende und die Auflösung ein bisschen drüber.
Fandest du?
Ja. Die war mir so ein Schritt zu weit. Also, dass da was ist und da, ne, so. Aber das war für mich so ein Schritt zu, ja.
Ich fand gerade das fantastisch. Weil ich fand es nämlich nicht drüber, sondern ich fand es halt wirklich, es ist ja, wir versuchen jetzt nicht zu spoilern, wie aufgelöst wird.
Auf gar keinen Fall.
Du hast ja die ganze Zeit in diesem Film diesen Zwist zwischen, ich nenne es mal blumig, negativer Traditionalität.
Ja.
Und Aufgeklärtheit.
Ja, genau.
Ja. Und diese Angst davor, sich entscheiden zu müssen, in welche Richtung man geht. Ja, eigentlich will man in die aufgeklärte Richtung gehen.
Ja.
hat aber Angst vor den Konsequenzen oder vor der eigenen Verantwortung, die da möglicherweise auf einen zukommt, will trotzdem die die Form wahren, will sich selbst weiter rechtschaffend verhalten und dann aber zum Schluss genau dieses Element, was wir jetzt nicht aussprechen, aufgedrückt zu bekommen und dann die vor allem die Mimik von Ralph Fiennes in den Szenen danach, wie er regelt, das fand ich perfekt. Das fand ich einfach perfekt. Das war ein Vorschlaghammer, das ist richtig.
Ja.
Aber meiner Meinung nach ein absolut notwendiger Vorschlaghammer, der in so viele unterschiedliche Richtungen interpretiert werden kann. Und perfekt wurde dieser Vorschlaghammer vor allem durch die Mimik von Ralph Fiennes in den Close-Up-Szenen, die danach kamen.
Ja, auf jeden Fall. Also das danach und was man mit der Figur macht, verstehe ich. Den Auslöser, den Trigger fand ich ein bisschen drüber.
Okay. Ich fand's toll. Ich fand's
aber
toll.
Ja. Ich meckere da auch auf so einem hohen Niveau und so sehr an Details.
Ja.
Den Film sollte man unbedingt gucken.
So, jetzt ergänze ich noch, damit ich hier fertig werde, weil das war eigentlich nicht meine Medienempfehlung. Das war eigentlich nur das, worüber ich mit dir reden wollte. Meine Medienempfehlung. Eine News, die ich extra ausgelassen habe. Lex Luthor ist gestorben in dieser Woche. Gene Hackman, der Schauspieler, verstorben mit, ich weiß nicht, 95 oder sowas. Ein brillanter Schauspieler, hat den Lex Luthor im ersten Superman-Film von 1978 gespielt. Dazu eine Medienempfehlung, weil momentan bei Prime verfügbar nicht nur ein sehr, sehr guter Film, sondern vielleicht auch der beste Film mit Gene Hackman, Mississippi Burning. Mhm. Wir bewegen uns aktuell in politischen Zeiten, wo Filme wie dieser immer wichtiger werden. Ist bei Prime Video aktuell verfügbar, ebenfalls dazu bei Prime Video verfügbar mit Sidney Poitier in der Hitze der Nacht. Ist ein bisschen älter als Mississippi Burning, nicht minder schlecht, im Gegenteil, es sind zwei absolut fantastische Filme, die man gesehen haben sollte. Mississippi Burning mit Gene Hackman und In der Hitze der Nacht oder In the Heat of the Night mit Sidney Poitier, beide bei Prime Video momentan.
Mississippi Burning kann ich unterschreiben, ja. Das sollte
Hitze der Nacht hast du noch nicht gesehen?
Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Richtig, richtig gut.
Wer noch was nachholen möchte, ich habe auch eine Filmempfehlung und ich sage dir mit einem Twist. Und zwar gibt es in den deutschen Kinos so eine Aktion, dass man ältere Filme nochmal zeigt.
Hm.
Und an diesem Dienstag, also wenn ihr das montags hört, direkt morgen in der Veröffentlichungswoche, wird Fargo nochmal gezeigt in den Kinos.
Von den Coen-Brüdern.
Ja, von den Coen-Brüdern. Ich werde auf jeden Fall hier ins Kino gehen. Und ich empfehle das deshalb, weil wenn unser Kino das zeigt, werden das viele Kinos zeigen. Denn unser Kino zeigt sonst echt nicht viel, was abseits von Blockbustern ist. Die machen das jeden Monat, jeden ersten Dienstag im Monat wird da immer ein Klassiker gezeigt. Ich hatte schon Robocop da gesehen. Cliffhanger lief, glaube ich, letzten Monat.
Name der Rose kam, ja.
Genau. Mhm. Und diesen Monat ist es Fargo. Und da habe ich schon richtig Bock drauf. Den werde ich mir angucken.
Ja, großartiger Film.
Ja, wirklich. Und damit, liebe Zuhörer, wieder einmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Emo, vielen Dank für deine Zeit.
Danke für deine.
Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Habt eine entspannte Woche. Bis dann.
Bis dann.